Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Das Minarettverbot und seine Folgen. Bundespräsident Merz hält Forderungen nach weiteren Verboten für verfehlt. Alt-Bundesrätin Dreyfus unterzeichnet einen Appell gegen religiöse Intoleranz und warnt im Echo-Gespräch.
Ich sehe wirklich eine Bedrohung des friedlichen Zusammenlebens in der Schweiz.
Außerdem in der Sendung: Ein Mafia-Killer erhebt schwere Vorwürfe gegen den italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Die USA und Russland wollen ein Folgeabkommen für den auslaufenden START-Abrüstungsvertrag. Der Regisseur Roman Polanski hat seinen Hausarrest in Gstaad angetreten. Im Echo-Dossier: Frauenrechte im Nahen Osten, ein harter Kampf selbst im scheinbar so toleranten Libanon. Und Gruppenauslosung zur Fußballweltmeisterschaft in Kapstadt. Gegen wen spielt die Schweiz? Wir erwarten die Antwort im Lauf dieser Sendung. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Silvan Fischer mit den Nachrichten.
Bundespräsident Hans-Rudolf Merz hält Forderungen nach Burka-Verboten oder Einschränkungen bei Friedhöfen für verfehlt. Vor den Medien in Bern wehrte sich Bundespräsident Merz auch gegen den Vorwurf, die Schweiz entschuldige sich im Ausland für den Volksentscheid vom Wochenende. Der Bundesrat bemühe sich einzig darum, im Ausland das Schweizer System zu erklären. Der Bundesrat wird frühestens Mitte 2012 darüber entscheiden, ob es in der Schweiz neue Kernkraftwerke geben soll. Zunächst würden die drei Gesuche geprüft, die eingegangen seien, teilt das Bundesamt für Energie mit. Der Termin Mitte 2012 sei aber nur realistisch, wenn nicht vorher noch einzelne Kantone Volksabstimmungen über neue Kernkraftwerke durchführten. Ab dem 1. Januar gelten in der Schweiz schärfere Vorschriften für Elektrogeräte. Geräte, die zu viel Strom fressen, dürfen trotzdem noch bis Ende 2010 verkauft werden. Der Bundesrat hat eine verbindliche Übergangsregelung festgelegt. Diese ermögliche es den Händlern, ihre Lagerbestände zu verkaufen, schreibt das eidgenössische Energiedepartement UVEC. Video- oder Computerspiele, die erst ab 16 oder 18 Jahren freigegeben sind, dürfen künftig auch im Internet nur noch mit einem Altersnachweis gekauft werden. Die Schweizer Branche hat sich zu schärferen Kontrollen verpflichtet. Nur noch ein amtlicher Ausweis oder eine Kreditkarte gelten als Nachweis. Die schriftliche Bestätigung der Erziehungsberechtigten oder Schüler und andere Ausweise werden nicht mehr akzeptiert. Im Kanton St. Gallen müssen ungeimpfte Spitalangestellte ab Montag eine Schutzmaske tragen. Gemäß Angaben der Staatskanzlei gilt die Vorschrift für alle öffentlichen Spitäler im Kanton St. Gallen. Dadurch sollen Patienten vor einer Ansteckung mit dem Schweinegrippevirus geschützt werden. Der Abt des Benediktinerklosters im St. gallischen Uznach, Marian Eleganti, soll Weihbischof für Zürich und Glarus werden. Der Sprecher der römisch-katholischen Zürcher Landeskirche, Aschi Rutz, bestätigte einen Bericht des Tagesanzeigers. Eleganti gilt als sehr konservativ. Seine offizielle Ernennung durch den Vatikan ist für nächste Woche angekündigt. Im Berner Tourismusort Gstaad herrschte am frühen Nachmittag eine gewisse Hektik. Roman Polanski wurde in sein Chalet gebracht. Polanski wird dort ein angenehmeres Leben haben als im Gefängnis. Er ist in der Gestaltung seines Tagesablaufs völlig frei und kann im Haus empfangen, wen er will. Auch die Kontakte mit der Außenwelt sind nicht eingeschränkt, wie das Bundesamt für Justiz mitgeteilt hat. Das Einzige, was er nicht darf, sein Grundstück verlassen. Die Pendlerzeitung News ist heute zum letzten Mal erschienen. Nach 2 Jahren stellt Tamedia das Gratisblatt ein. 27 Mitarbeitende in Zürich sind laut dem Unternehmen betroffen. Im Sommer waren bereits die Berner und die Basler Ausgabe eingestellt worden. Damit gibt es in der Deutschschweiz künftig noch 2 Pendlerzeitungen, 20 Minuten und Blick am Abend. Die USA und Russland wollen den START-Vertrag über die Verringerung von Atomwaffen, der morgen ausläuft, fürs Erste weiterlaufen lassen. Die Verhandlungen für ein Folgeabkommen sollen unterdessen fortgesetzt werden. Auf dieses Vorgehen haben sich die beiden Präsidenten Medvedev und Obama telefonisch geeinigt. Die Große Kammer des deutschen Parlaments hat ein Gesetz beschlossen, das das Wachstum der Wirtschaft ankurbeln soll. Es senkt unter anderem den Satz für die Mehrwertsteuer in der Hotellerie. Das Gesetz muss noch durch die kleine Parlamentskammer. In einem Mafia-Prozess hat ein früheres Mitglied der Mafia Vorwürfe gegen den italienischen Regierungschef Berlusconi vorgebracht. Berlusconi habe Anfang der 90er Jahre Verbindungen zu einem sizilianischen Mafia-Chef gehabt. Dieser Chef habe sich damit gebrüstet, die sizilianische Mafia habe dank den Kontakten zu hohen Politikern das Land in ihrer Hand gehabt. Fast 40 Jahre lang herrscht in Guatemala Bürgerkrieg. Seit 1996 ist Frieden und doch ist bisher niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Heute nun wurde erstmals ein hoher Offizier verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Oberst Marco Antonio Sanchez im Oktober 1981 8 Personen verschwinden und umbringen ließ. Das verurteilte ihn deshalb zu 53 Jahren Gefängnis. Nach über 50 Jahren schließt Großbritannien die Meldestelle für seltsame Beobachtungen wie UFOs. Der letzte Mitarbeiter wurde versetzt und die Telefonnummer abgeschaltet. Während dem halben Jahrhundert hatten die UFO-Ermittler 11.000 Berichte über seltsame Beobachtungen gesammelt. Es habe jedoch nie einen Beweis gegeben für eine Bedrohung des Vereinigten Königreichs, hieß es. In Südafrika findet zurzeit die Auslosung für die Gruppenspiele der Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Sommer statt. 2.000 Gäste und 1.700 Journalisten sind bei der Auslosung in Kapstadt dabei. Der Schweizer Fußballnationalmannschaft wurden noch keine Gegner zugelost. Die Börsendaten von Thomson Reuters, das ist Market Index, schloss bei 6.501 Punkt plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.386 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.51.03 gehandelt und der Dollar zu 1.01.45. Das Wetter. Im Norden hat es morgen Samstag mehrheitlich Wolken oder Nebel. Tagsüber regnet es vereinzelt bei 5 Grad. In den Alpen ist es zum Teil sonnig. Im Süden ist es sogar ziemlich sonnig bei 9 Grad. Am Sonntag hat es im Norden erneut viele Wolken. Im Süden bleibt es zeitweise sonnig. Die Temperatur liegt zwischen 7 und 10 Grad. In der Nacht auf Montag beginnt es zu regnen.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit diesen Themen. Minarettverbot und die Folgen. Braucht's nun noch mehr Verbote? Nein, jedenfalls noch nicht, sagt Bundespräsident Merz. Und was lief schief in der Integrationspolitik? Vor allem die Kommunikation, sagt Altbundesrätin Ruth Dreyfus im Echo-Gespräch. Dann der Mafia-Killer, der den italienischen Ministerpräsidenten herausfordert. Merkels Steuergeschenke, die durch den Bundestag, aber noch lange nicht durch den Bundesrat durch sind. START, das Abrüstungsabkommen, es war eine Erfolgsgeschichte, heißt es in Washington und Moskau, um einen Neustart aber wird noch gerungen. Und neue Wirren in Guinea, der Chef der Putschisten ist plötzlich außer Landes. Im Echo-Dossier, wie der Libanon mit einem archaischen Bürgerrecht seine innere Ordnung zementiert und die Frauen darunter leiden. Und irgendwann dazwischen in dieser Sendung die Gruppenauslosung von Kapstadt für die Fußballweltmeisterschaft 2010. Das Minarettverbot hat heute auch den Bundesrat beschäftigt. 2 Stunden hat er über seine Abstimmungsniederlage diskutiert. Der Bundesrat will sich im Ausland weiter erklären. In der Schweiz soll vor allem der Dialog mit den muslimischen Verbänden verstärkt werden. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Das Ja zum Minarettverbot hat den Bundesrat überrascht. Heute, 5 Tage nach der Abstimmungsniederlage, habe im Gremium vor allem eine Frage beschäftigt, sagt Bundespräsident Hans-Rudolf Merz.
Warum haben die Parteien, die politischen Parteien und der Bundesrat dieses Ergebnis nicht kommen sehen, in dieser Deutlichkeit? Das beschäftigt uns immer noch intensiv. Denn regieren bedeutet auch spüren. Und das haben wir so nicht gespürt.
Der Bundesrat will in den kommenden Tagen das Abstimmungsergebnis analysieren und dann seine Schlüsse daraus ziehen. Dass die Parteien ihre Schlüsse teilweise bereits gezogen haben und weitere Verbote fordern, findet Hans-Rudolf Merz falsch. Schuldispensen in Frage zu stellen oder den Bau jüdischer oder muslimischer Friedhöfe sei nicht der richtige Weg.
Ja, woher auch immer solche Forderungen kommen, sie sind zu früh, sie sind verfehlt. Wir sind jetzt noch in der Phase, wo wir in Ruhe analysieren müssen, was hat sich hier ereignet.
Grundsätzlich wolle der Bundesrat im Umgang mit religiösen Minderheiten nicht den Weg der Verbote beschreiten.
Der Bundesrat will nicht mit Verboten, sondern mit Dialog antworten.
Einen ersten solchen Dialog wird Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf bereits kommende Woche führen, und zwar mit Vertretern der muslimischen Dachorganisationen. Im Interview mit Schweizer Radio DRS wird der Bundespräsident konkreter.
Ja, ich glaube, in erster Linie geht es auch um Fragen, wie die Integration im Einzelfall geschehen kann. Und dazu gehören Fragen in der Gesellschaft, im Beruf, im täglichen Leben. Und wo muss erwartet werden, dass unsere Rechtsordnung, unsere Sitten und Gebräuche respektiert werden? Aber wo müssen wir eben auch der Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit Andersdenkender den Raum einschenken? Und ich glaube, das ist ein faszinierendes Thema übrigens, das man diskutieren muss.
Dass am Schluss eine Art Integrationsvertrag zwischen dem Staat und den muslimischen Organisationen auf den Tisch kommt, hält der Bundespräsident für wenig wahrscheinlich.
Ja, ein solcher Vertrag könnte höchstens informell bestehen. Er besteht aber sicher darin, dass der eine den anderen versteht. Der Dialog besteht eben darin, dass beide aufeinander zugehen und dass beide nicht nur zuhören, sondern auch verinnerlichen. Und das hat vielleicht teilweise bis jetzt etwas gefehlt.
Dieses Verständnis will Merz nicht nur von der muslimischen Gemeinschaft einfordern. Der Bundespräsident erwartet dieses Aufeinanderzugehen auch von der christlichen Mehrheitsgesellschaft, wenn er sagt:
Mir ist in den Tagen jetzt, in den letzten Tagen sehr oft ein Spruch von Max Frisch in den Sinn gekommen, den man damals noch etwas belächelt hat, indem er sagte: Wir haben Arbeitskräfte geholt, aber es sind Menschen gekommen.
Nichts überstürzen, kühl bleiben, ruhig analysieren, sagte Bundespräsident Merz heute im Bundeshaus. Pascal Krauthammer berichtete. Altbundesrätin Ruth Dreyfus sieht derweil den Zeitpunkt gekommen, um eindeutig öffentlich Position zu beziehen. Sie ist Mitunterzeichnerin eines Appells gegen die Unkultur der Ausgrenzung, wie er heißt, der in verschiedenen Tageszeitungen veröffentlicht wurde. Dreyfus erklärte mir im Gespräch, warum sie unterzeichnet hat.
Ich sehe wirklich eine Bedrohung des friedlichen Zusammenlebens in der Schweiz, und das ist der Sinn dieses Textes.
Auffällig an dem Appell ist die sehr deutliche Sprache, die Sie wählen. Sie reden von einer neuen Mauer, die in der Schweiz aufgezogen werde oder werden könnte. Sehen Sie denn durch diese Abstimmung jetzt gleich die Grundfesten, die Grundwerte der Schweiz in Gefahr?
Ich bin sehr, sehr besorgt. Einerseits muss man natürlich wissen, dass in dieser Abstimmung die Antwort einer Mehrheit viele Gründe hat. Ich habe mich wirklich umgehört und merke, dass viele Menschen einerseits vielleicht nur eine Ablehnung der Regierung, der Klasspolitik, um dieses Unwort zu benutzen, ausgedrückt haben. In einem Thema, wo sie sich selber dann nicht in Gefahr sehen, nicht wahr? Es betrifft sie ja nicht, und deswegen können sie einen Unmut äußern. Ein Unmut auch über ihre persönliche Lage vielleicht, über die Wohnsituation, habe ich auch gehört heute Morgen im Welschland, jemand, der sagte, wir haben keine Wohnungen, warum sollte man Minaret bauen, oder die Angst um den Arbeitsplatz und so weiter. Das Schlimme daran ist, man sucht dann einen Sündenbock. Man ist versucht, die Schuld dieser Schwierigkeiten einem Teil der Bevölkerung anzukreiden und findet dann eine Gruppe, die uns fremd scheint. Es ist wirklich diese Sündenbocksuche, die wirklich die Gefahr birgt, dass man dann ausgrenzt, ausschließt, probiert, die Identität dieser Menschen als nicht kompatibel mit unserer Gesellschaft zu betrachten. Und alles das ist eine Entwicklung, die zu schlimmen Weigerungen der Würde und der Menschenrechte führen kann.
Viele, die am letzten Wochenende Ja gestimmt haben, würden aber diese Sündenbock-Theorie bestreiten und sagen, es ging sehr wohl um die Minarette und die Frage, gibt es nicht auch Grenzen der religiösen Toleranz?
Ich glaube eben, viele Menschen haben nicht um die Minarette ihren Beschluss gefasst, sondern eine Vermischung zwischen einem Glauben, eben den muslimischen Glauben, und den Islamismus, das heißt den Fundamentalismus, der wir in allen Religionen und nicht nur in Religionen finden. Und in diesem Sinn glaube ich, dass die Zeit gekommen ist, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger zu bitten, sich wirklich zu überlegen, ob ein gemeinsames Leben in diesem Land möglich ist unter dem Zeichen der Toleranz.
Wir haben das Volk zu wenig gespürt, sagte Bundespräsident Merz auch heute nochmal. Was könnte die Politik tun? Wie könnte sie reagieren?
In dieser Kampagne hat man zu wenig die Stimmen gehört, die wirklich probiert haben zu erklären, um was es wirklich geht. Man hat zu wenig gemacht, um zu erklären, was die muslimische Gesellschaft und Minderheit in der Schweiz ist. Es ist wie ein Schock plötzlich entstanden zu sehen, dass es viele Menschen sind, obwohl diese Menschen von uns geholt wurden. Es sind Arbeitende aus dem Balkan, aus der Türkei, die sich hier an unserem Wohlfinden beteiligt haben und die hier leben seit vielen Jahren. Es ist ein normales Verfahren, dass wenn man Menschen holt, sie mit ihrer Religion, mit ihrem Glauben, mit ihrem ganzen Wesen da sind.
Dennoch kann man das Abstimmungsergebnis denn nicht auch oder muss man es nicht auch als Kritik an eben dieser Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte verstehen? Wo gab es da Versäumnisse?
Ich bin nicht sicher, dass es wirklich Versäumnisse gab, außer die fehlende Erklärung und Information über diese Migration. Weil ich glaube, man muss wirklich aufpassen. Integration ist notwendig. Und wir wissen, dass diese Gemeinschaft sich sehr gut und sehr wohl integriert hat. Assimilierung, das heißt Verneinen ihrer eigenen Identität, ihrer eigenen Werte und so weiter, ist sicher nicht das Ziel. Die allergrößte Mehrheit dieser Menschen haben absolut unsere Grundwerte adoptiert. Aber wir dürfen doch nicht von ihnen verlangen, dass sie sich selbst leugnen, dass sie ihr Glauben abtreten.
Man hatte häufig gesagt, die Schweiz sei ein Land der Toleranz gewesen. Steht das zur Disposition nachher in Ihrer Meinung?
Ich bin nicht sicher, dass die Schweiz immer ein Land der Toleranz war, aber die Bestrebungen zur Toleranz sind sicher da in der Mehrheit der Bevölkerung. Die Geschichte, wenn ich an die jenische denke, wenn ich an den Antisemitismus denke, der doch auch floriert hat in diesem Land, dann würde ich nicht sagen, dass die Schweiz ein Beispiel von Toleranz ist. Aber die Schweiz ist ein Beispiel von politischen Institutionen, die dazu Sorge haben sollen, dass die Menschen friedlich zusammenleben. Und das ist das Wichtige und das muss aufrechterhalten werden. Man kann nicht den Menschen verbieten, misstrauisch zu sein oder jemanden zu hassen oder wenig Verständnis zu haben für die Kleidung von jemand anderem und so weiter und so fort. Aber der Respekt der Regeln, die wir eben jetzt auch von den Ausländern fordern, sollte auch für uns gelten.
Sagt Altbundesrätin Ruth Dreifuss. Das Gerichtsgebäude in Turin glich heute einer Festung. Kein Wunder, denn im hochgesicherten Trakt des Gebäudes packte einer aus, der Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi in ernsthafte Nöte bringen könnte. Sein Name Gaspare Spatuzza. Spatuzza ist ein Killer der sizilianischen Mafia und heute ist er ein sogenannter reuiger Mafioso, ein Pentito, der sich zur Zusammenarbeit mit den Richtern entschieden hat. Und er belastet Berlusconi schwer. So schwer, dass Berlusconis Tage als Ministerpräsident gezählt sein könnten, wenn Spatuzzas Aussagen denn stimmten, der Bericht von Massimo Agostinis.
Mi si dice che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo. E questo grazie alla serietà di quelle persone che avevano portato avanti questa storia. Di Berlusconi, dell'Udre.
Mein Boss sagte mir damals, jetzt kriegen wir alles, alles was wir wollen, dank der Zusammenarbeit mit diesen beiden Herren, mit Berlusconi und dell'Udre. Die Aussagen des Pentito hallen nach im kahlen Gerichtsgebäude von Turin. Laut Spatuzza soll die sizilianische Mafia nach dem Untergang der Democrazia Cristiana und der Sozialistischen Partei im Strudel des Korruptionsskandals Tangentopoli, das war 1992, nach neuen Vertrauensmännern in der Politik gesucht haben. In den Personen Berlusconi und Dell'Utri sei sie fündig geworden. Dell'Utri, ein enger Freund von Berlusconi und verurteilt in erster Instanz zu 9 Jahren Haft wegen Mafiaverwicklungen, Dell'Utri sei der Mittelsmann gewesen, Berlusconi der Mann in der Politik. Doch das ist nicht alles. Sein Boss habe damals befohlen, unter Carabinieri in Rom ein Blutbad anzurichten. Der Anschlag misslang. Das Ziel dieses Anschlags und vieler anderer Anschläge, die damals ganz Italien erschütterten, das Ziel sei gewesen, inmitten der politischen Wirren so viel Unruhe zu stiften, dass Berlusconi mit seiner neu gegründeten Formation Forza Italia als einzige und neue Kraft erscheine und die untergegangene Democrazia Cristiana und die Sozialisten beerben könne. Berlusconi habe die Anschlagsserie gut geheißen. Als Gegenleistung habe die Mafia erleichterte Haftbedingungen für ihre eingekerkerten Bosse gefordert und vieles andere. Spatuzza sagt, er packe jetzt aus, da Berlusconi von der Mafia alles erhalten, seine Versprechen aber alle gebrochen habe. Spatuzza sagt auch, sein Mafia-Clan habe in den 70er Jahren viel Geld in Berlusconis Firmenimperium gesteckt und so zu seinem kometenhaften Aufstieg beigetragen. Berlusconi selber hat schon lange im Vorfeld erklärt, alles sei erstunken und erlogen. Sein Sprecher meinte heute, es sei ungeheuerlich, dass man einem Mafioso mehr glaube als Berlusconi, der den Kampf gegen die Mafia immer vorangetrieben habe. Die Aussagen von Spatuzza werden von den Richtern aber als so glaubwürdig eingestuft, dass er der erste Mafia-Kronzeuge ist, der über die Geschehnisse Anfang der 90er Jahre vor Gericht angehört wird. Spatuzza sei deshalb glaubwürdig, weil er sich auch selber stark belaste, sagen die Richter. Spatuzza ist aber nicht der einzige Pentito, der Berlusconi unangenehm wird. Daran erinnert Marco Travaglio. Travaglio ist einer der bedeutendsten Journalisten Italiens. Er hat das Standardwerk über Berlusconi und seine Justizaffären geschrieben. Gegenüber Schweizer Radio DRS sagt er:
Spatuzza dice delle cose che non sono certamente incredibili, perché le hanno dette molti altri mafiosi che hanno collaborato con la giustizia.
Es hat schon kurz nach den Attentaten auf die Richter Falcone und Borsellino Mafiosi gegeben, die auf die enge Verflechtung von Berlusconi und Dell'Utri mit der Mafia hingewiesen haben. Wie so häufig seien sie aber nicht angehört worden. Pentiti der Mafia würden in Italien nur dann als glaubwürdig betrachtet, wenn sie ihre eigenen Leute belasteten. Sagten sie gegen Politiker aus, würden sie von denen fertig gemacht. Das könne auch mit Spatuzza passieren, seit er Berlusconi und Dell'Utri beim Namen genannt habe. Es würde ihn nicht erstaunen.
E infatti lo stanno massacrando, esattamente come stanno massacrando Spatuzza nel momento stesso in cui ha fatto quei due nomi.
Das war ein Bericht von Massimo Agostinis. Gut einem Monat ist die konservativ-liberale Regierung in Deutschland nun im Amt. Doch so richtig hat sie noch nicht Tritt gefasst. Diese Woche musste Angela Merkel bereits ihre Regierung umbilden. Und selbst beim Kernthema der Koalition, den versprochenen Steuersenkungen, gibt's Krach. Verschiedene Ministerpräsidenten sperren sich dagegen, da sie die finanziellen Einbußen in ihren Bundesländern nicht verkraften könnten. Heute war das Gesetz im Bundestag. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Es gibt Projekte, die sind mindestens so sperrig wie ihr Name. Das sogenannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz ist dafür das beste Beispiel. Denn eigentlich soll es dafür sorgen, dass Deutschland möglichst rasch aus der Krise kommt. Doch bisher sorgt es vor allem für Ärger. Finanzexperten halten das milliardenschwere Steuergeschenk auf Pump für eine gefährliche Fehlkonstruktion und von der Opposition hagelte es heute reihum Kritik. Dieses Gesetz, so Hubertus Heil von der SPD, verspreche zwar Wachstum, doch in Wahrheit stehe es für etwas ganz anderes.
Dieses Gesetz ist in erster Linie ein Klientelinteressenbedienungsgesetz, aber es ist vor allen Dingen ein Investitionsverhinderungsgesetz, meine Damen und Herren. Wir können Ihnen das nachweisen.
Tatsächlich werden vor allem Besserverdienende von dem geplanten 8,5 Milliarden Paket profitieren. So sollen Unternehmer und Erben künftig weniger Steuern bezahlen und für Hotelübernachtungen gilt neu ein reduzierter Mehrwertsteuersatz. Freuen können sich aber auch Familien. Sie bekommen mehr Kindergeld und höhere Freibeträge. Doch gerade hier, kritisierte die Linkspartei, zeige die Regierung ihre soziale Kälte. Langzeitarbeitslose mit Hartz IV haben davon nämlich nichts. Das höhere Kindergeld wird mit den normalen Sozialleistungen verrechnet. Ein Skandal, meint Fraktionschef Gregor Gysi.
Ich kann einer alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin nicht erklären, weshalb Oskar Lafontaine und Gregor Gysi für ihre jeweils beiden minderjährigen Kinder mehr Geld bekommen und die alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin keinen Cent für ihr Kind bekommen. Ich kann es nicht erklären. Sie können es gerne versuchen.
Die Sprecher der Regierungsparteien ließen sich vor derlei Argumenten nicht beirren. Die Union und die FDP sind überzeugt davon, dass ihr Weg der richtige ist. Der Staat, so der CSU-Abgeordnete Hans Michelsbach, müsse jetzt den Leuten mehr Geld in die Hand geben, damit die Konjunktur wieder anziehe.
Ohne Wachstum keine Arbeitsplätze. Ohne Wachstum keine Kaufkraftmehrung. Ohne Wachstum keine Investitionen.
Im Bundestag fiel das Mantra auf fruchtbaren Boden. Die Regierungsmehrheit winkte das Wachstumsbeschleunigungsgesetz durch. Doch ob es wirklich auch umgesetzt wird, ist keineswegs sicher. Denn unter den Ministerpräsidenten der Länder rumort es. Gerade auch in den CDU-Regierten. Sie haben ihren erbitterten Widerstand angekündigt und Einzelne wollen das erste große Steuerprojekt der neuen Regierung im Bundesrat sogar torpedieren. Schleswig-Holstein gehört dazu, Hamburg, aber auch Thüringen. Christine Lieberknecht, die dortige Ministerpräsidentin, will nicht hinnehmen, dass sie die Steuergeschenke mitfinanzieren soll.
Ohne Kompensation können wir diese Steuermindereinnahmen für unseren Landeshaushalt überhaupt nicht darstellen und von daher ist das auch nicht hinnehmbar.
Hinter den Kulissen wird nun heftig gepokert. Zwar beteuert die Regierung bisher stets, dass man niemanden aus dem Deal herauskaufen wolle, doch schon jetzt ist absehbar, dass es ohne zusätzliche Hilfen an die widerspenstigen Länderchefs nicht gehen wird. Denn eine Niederlage kann Angela Merkel derzeit nicht riskieren. Ihr Ruf als Macherin ist ohnehin angeschlagen. Nach einer heute veröffentlichten Umfrage sind nämlich 60% der Deutschen mit der Arbeit der neuen Regierung weniger oder gar nicht zufrieden. Und würde jetzt gewählt, hätte die konservativ-liberale Koalition bereits keine Mehrheit mehr. Ein erfolgreicher Aufbruch sieht anders aus.
Ursula Hürzeler. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit neuen Wirren in Guinea-Conakry, der Fußball-WM-Auslosung in Kapstadt und einem Dossier über die patriarchalen Strukturen hinter den modernen Fassaden im Libanon. Zunächst aber Start 1. So heißt der wichtigste Vertrag über die atomare Abrüstung oder genauer hieß. Denn heute um Mitternacht läuft das Abkommen zwischen den USA und Russland aus nach 15 Jahren. Zwar wollen sich beide Seiten vorläufig weiterhin an die Vertragsbestimmungen halten, dennoch ist ein neuer Vertrag nötig, einer, der noch weiter geht als der alte. Darüber scheinen sich beide Seiten einig und darüber verhandeln Washington und Moskau zurzeit unter Hochdruck. Fredrik Steiger berichtet.
Der Start-1-Vertrag, der Obergrenzen festlegt für die Zahl der strategischen Atomwaffen, gilt als Meilenstein für die Abrüstung. Der Grund ist simpel, meint Bates Gill, der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI. Start 1 werde von den Parteien USA und Russland tatsächlich eingehalten.
A treaty is one thing, implementation and enforcement of the treaty is quite another. And there are a lot of concerns about whether the many new
Grund dafür ist, dass Start 1 es nicht bei Worten und Versprechen belässt, sondern strenge gegenseitige Kontrollen und Inspektionen vorschreibt. Der Vertrag trägt daher wesentlich zur Transparenz und damit zur Vertrauensbildung zwischen den beiden Mächten bei. Umso mehr wird weltweit bedauert, dass das Start-1-Abkommen, das noch aus der Zeit des Kalten Krieges stammt, jetzt ausläuft. Weil die Abrüstungsdebatte danach fast zwei Jahrzehnte sträflich vernachlässigt wurde, fehlt nämlich ein pfannenfertiger Ersatz. Der deutsche Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt forderte jüngst, die Zahl der Atomwaffen massiv weiter zu verringern.
Zurzeit gibt es an einsatzbaren nuklearen Sprengköpfen auf der Welt ungefähr 20.000. Die Masse davon in amerikanischen und in russischen Händen. Diese 20.000 einsetzbaren Sprengköpfe sind reiner Unfug.
Doch erst mit Präsident Barack Obama sind auch die USA wieder bereit, überhaupt über nukleare Abrüstung zu verhandeln.
The United States and Russia announced that we would pursue substantial reductions in our strategic.
Seit dem Frühsommer laufen die Gespräche, in diesen Tagen sogar fast rund um die Uhr. Der russische Außenpolitiker Mikhail Margalov.
Both parties understand pretty well that the time is very limited. And we have to come up with fast.
Beide Parteien wüssten, dass die Zeit extrem dränge und man dringend ein Ergebnis brauche. Tatsächlich ist ein Nachfolgeabkommen in greifbarer Nähe. Einig scheint man sich über eine neue Obergrenze von je bloß noch rund 1500 Atomsprengköpfen, also ein Drittel weniger als heute. Gerungen wird noch um die Zahl der Trägersysteme, also Flugzeuge, Schiffe und Raketenabschussrampen, von denen Atombomben abgeschossen werden können. Die zweite Differenz betrifft die Überprüfung des neuen Abkommens. Die USA hätten sie gern etwas strenger als Russland. Uneinig ist man sich auch über das langfristige Ziel. Obama strebt eine atomwaffenfreie Welt an, Russland nicht, meint der deutsche Spitzendiplomat und Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.
Ich glaube nicht, dass man in Russland viele Befürworter einer Totalabrüstung im nuklearen Bereich finden wird.
Denn Russland ist bei den konventionellen Waffen weit unterlegen. Einzig bei den Atomwaffen ist es auf Augenhöhe mit den USA. Doch es wäre bereits ein wichtiges Signal, wenn die beiden Mächte sich überhaupt auf einen Nachfolgevertrag für START 1 einigen könnten, sagt Oksana Antonenko vom International Institute for Strategic Studies in London.
It seems to me that this arms control talks is the point on which the US and Russia can achieve a breakthrough and demonstrate the transformed relationship.
Das könnte das seit Jahren angespannte Verhältnis entscheidend verbessern. Außerdem dürfte der erste russisch-amerikanische Abrüstungsvertrag seit langem weltweit die stockende Abrüstungsdebatte endlich wieder in Fahrt bringen.
Nächstes Jahr ist Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika mit der Schweiz. In welcher Gruppe aber spielt sie, darüber entschied soeben das Los in Kapstadt. Christoph Sterchi, was ist das Ergebnis? Gegen wen treten wir, die Schweizer, an?
Die Schweizer Gegner an der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr heißen Spanien, Chile und Honduras.
Wie bewerten Sie das? Das klingt doch eher günstig.
Klingt günstig. Also ich muss sagen, wenn die Schweiz sich in dieser Gruppe nicht für den Achtelfinal qualifiziert, dann ist das wirklich schlecht. Spanien ist zwar Europameister, ist sicher der Favorit in dieser Gruppe, aber mit Chile und Honduras hatten die Schweizer sicher Losglück. Chile ist zum achten Mal zwar an einer Weltmeisterschaft dabei, eine kompakte Mannschaft, aber gehört nicht zu den Besten der Welt, also die Schweiz sicher stärker. Und Honduras war zum letzten Mal vor 28 Jahren an einer Weltmeisterschaft dabei. Also auch da kann man nicht sehr viel erwarten, außer vielleicht einer Überraschung. Aber die Schweiz sollte sich da wirklich für den Achtelfinal qualifizieren können.
Werfen wir noch kurz einen Blick auf die anderen Gruppen. Was fällt da auf? Gibt es spezielle, besonders interessante Paarungen?
Es gibt für mich eine Gruppe, die könnte man vielleicht im entferntesten Sinn als Hammergruppe bezeichnen. Die Gruppe B, das ist Argentinien, Nigeria, Südkorea und Griechenland. Da sind alle vier Mannschaften eigentlich Anwärter fürs Achtelfinale. Also von diesen vier Mannschaften, guten Mannschaften, werden zwei bereits nach den Gruppenspielen heimreisen müssen. Und was immer auch noch wichtig ist, gegen wen Deutschland spielt, die hatten eher Glück. Australien gilt als starke Mannschaft, dann ist Serbien dabei und auch Ghana. Also das ist so das Wichtigste aus dieser Auslosung, die eben zu Ende gegangen ist.
Besten Dank für diese ersten Einschätzungen und Informationen, Christoph Sterchi von der Sportredaktion. Nach Guinea-Conakry. Der Militärmachthaber dort, Moussa Dadis Camara, wurde bei einer Schießerei verletzt und heute wurde er zur medizinischen Untersuchung, wie es heißt, nach Marokko gebracht. Camara hat erst vor einem Jahr mit einem gewaltlosen Putsch die Macht im rohstoffreichen westafrikanischen Land an sich gerissen. Und obwohl Camara Demokratie versprochen hatte, regiert er vor allem mit Gewalt. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Die Meldungen über den Gesundheitszustand von Moussa Dadis Camara widersprechen sich. Gemäß Angaben der Militärjunta, der er vorsteht, wurde er durch die Schüsse, die auf ihn abgefeuert wurden, nur leicht verletzt. Dagegen spricht der Umstand, dass der Diktator seither nicht mehr öffentlich aufgetreten ist und heute Nachmittag überraschend nach Marokko geflogen wurde. Journalisten in der guineischen Hauptstadt Conakry wollen wissen, dass Camara an Hals und Kopf getroffen worden und sein Gesundheitszustand viel ernster sei, als offiziell verkündet wurde. Urheber des Attentats auf Camara ist nach Angaben der Junta sein enger Mitarbeiter Aboubakar Diakité, genannt Tumba. Tumba wird von Menschenrechtsorganisationen als einer der Hauptverantwortlichen für das Massaker vom 28. September bezeichnet. An diesem Tag protestierten rund 50.000 Menschen im Fußballstadion von Conakry gegen die Militärjunta. Soldaten eröffneten darauf das Feuer und töteten über 150 Personen. Sie vergewaltigten Dutzende Frauen mit brutalster Gewalt auf offener Straße, auch mit Gewehrkolben und Pfählen. Seither hat der internationale Druck auf Camara und seine Vertrauten zugenommen. Die USA und die Afrikanische Union haben Sanktionen gegen Guineas Junta-Mitglieder verhängt. Eine UNO-Kommission hat soeben ihre Untersuchungen über das September-Massaker beendet und der Internationale Strafgerichtshof erwägt Prozesse gegen die Schuldigen. Beobachter vermuten deshalb, dass Gamara seine eigene Verantwortung auf Tumba habe abschieben und diesen verhaften wollen, worauf dieser auf den Junta-Chef geschossen habe. Guinea hat die größten bekannten Bauxitreserven der Welt, woraus Aluminium hergestellt wird. Die Bevölkerung aber lebt in Armut und wurde seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1958 von Militärdiktatoren unterdrückt. Gamara machte den Leuten Hoffnung, als er nach der Machtübernahme demokratische Wahlen versprach.
Nous n'avons aucune intention de s'éterniser au pouvoir. Après les 18 mois, nous devrons faire une élection libre et transparente.
Seither aber habe er Blut geleckt und wolle an der Macht bleiben, sagen Kritiker. Söldner bildeten Elitesoldaten zu seinem Schutz aus, die alle seiner eigenen Ethnie, den Forestiers, angehörten. Gamaras Begründung: Keine Zivilperson könne Guineas Armee kontrollieren, er selbst habe ja Mühe.
Aucun civil ne peut gérer cette armée, cette Guinée-là. Aucun civil. Même nous, les militaires, on a des problèmes. Je dis, même nous, on a des problèmes. Même moi, j'ai des problèmes.
Die jüngsten Ereignisse zeigen auch, wie schwer die Krise in Guineas Armee und damit in der ganzen guineischen Gesellschaft ist. Eine Krise, die auch die Nachbarländer Sierra Leone, Liberia und die Elfenbeinküste wieder destabilisieren könnte.
Rudi Küng. Zum Echo-Dossier. Libanon hat im Nahen Osten den Ruf, eine offene Gesellschaft zu sein. Doch hinter den Fassaden zeigen sich auch im Libanon schnell traditionelle, das heißt meist patriarchale Strukturen, zum Beispiel beim Bürgerrecht. Was bis vor 30 Jahren auch in der Schweiz galt, gilt im Libanon noch immer. Libanesischen Frauen können ihren Kindern nicht die eigene libanesische Staatsbürgerschaft weitergeben, wenn sie einen Ausländer heiraten. Konsequenz: Die Kinder haben im eigenen Land nur eingeschränkte Rechte. Menschenrechtsorganisationen kämpfen seit Jahren dagegen und jetzt, wo die neue libanesische Regierung ihre Arbeit aufnimmt, verstärken sie ihre Kampagne. Irin Meyer in Beirut.
Hiam ist auf Posten. Concierge zu sein in einem Beiruter Hochhaus, das bedeutet stundenlange Präsenz im kleinen, zugigen Raum neben der Garage. Die neunjährige Eya leistet der Mutter Gesellschaft. Im Pyjama sitzt die Kleine auf dem abgewetzten Sofa. Mutter und Tochter, ein Herz und eine Seele und zwei Nationalitäten. Hiam, die Mutter, ist Libanesin. Eya und ihre beiden älteren Schwestern sind Ägypterinnen, denn ihr Vater ist Ägypter. Und Hiam kann die libanesische Staatsbürgerschaft ihren Kindern und ihrem Ehemann nicht weitergeben. Das libanesische Recht verbietet es. Hiam holt einen großen Karton mit Dokumenten aus dem Schrank.
All for my husband and my daughter.
Papiere, Briefe, Dokumente, sie alle symbolisieren die Belastung, der die Familie ausgesetzt ist und den Druck, unter dem Hiam steht. Immer wieder die Aufenthaltsbewilligungen für alle erneuern, zusätzlich die Schulen suchen, die gut sind, aber bezahlbar, Geld sparen, um im Krankheitsfall Arzt und Spital bezahlen zu können. Hiam heiratete ihren Mann im Chaos des libanesischen Bürgerkriegs. Er lebte von Jugend an in Beirut. Sie wusste nicht, dass er nicht Libanese ist. Und sie hatten beide keine Ahnung, was dies für ihr gemeinsames Leben und für ihre Kinder bedeuten würde. Wenn ein libanesischer Mann eine Frau aus der Mongolei heiratet, bekommt die über Nacht die libanesische Staatsbürgerschaft, während meine Kinder rechtlos sind im eigenen Land und ich mich als Libanesin hier unsicher fühle, sagt Hiam. Das sei eine Diktatur, ein rechtloser Staat. Hiams Geschichte ist eine von vielen Tausenden im Libanon und bei weitem nicht die tragischste. Es gibt Libanesinnen, deren Söhne das Land verlassen müssen, weil sie einen falschen Vater, will heißen einen Nicht-Libanesen, zum Vater haben. Ihr Status verbaut ihnen eine menschenwürdige Zukunft im Libanon. Es gibt Libanesinnen, die nach dem Tod ihres ausländischen Ehemannes fast zugrunde gehen an der Sorge um ihre Kinder, die vom eigenen Staat nicht anerkannt werden. Lina Abu Habib, Soziologin und Feministin, ist eine der hartnäckigsten Kämpferinnen gegen dieses diskriminierende Gesetz aus dem Jahr 1925.
Most of our laws are inherited from the Napoleonic Code.
Die meisten unserer Gesetze stammen aus dem napoleonischen Erbe und sind nie angepasst oder abgeschafft worden, sagt Lina Abu Habib, deren Organisation die libanesische Regierung aufruft, dieses Unrecht zu beenden. In diesem Sommer war es fast einmal soweit. Ein mutiger Richter sprach den Kindern einer libanesischen Witwe, deren Mann Syrer war, die libanesische Staatsbürgerschaft zu. Ein wegweisendes Urteil, das auch begrüßt wurde von Innenminister Ziad Barut, ein ehemaliger Menschenrechtsaktivist, der sich in der Regierung bisher nicht verbiegen ließ. Doch sein Kollege Justizminister akzeptierte es nicht und zog das Urteil weiter.
It's really a vendetta against women and it's incredibly tribal. It's like somebody deciding to.
Es ist eine Vendetta gegen die Frauen, ein Rachefeldzug gegen jede, die sich entscheidet, außerhalb des Stammes zu heiraten. Sie wird nicht mehr als Bürgerin betrachtet, sondern bestraft mit sozialer Ausgrenzung, sagt Lina Abu Habib. Der Libanon, eine patriarchale Gesellschaft, eine Stammesgesellschaft, in der Macht und Einfluss nach einem überholten konfessionellen Schlüssel verteilt werden. Die letzte Volkszählung fand 1932 statt. Heute wird mit unbelegten Zahlen operiert, um am fragwürdigen Status quo festzuhalten. Lina Abu Habib spricht von einem Mythos.
So it would be very uncomfortable if you had a distribution of power based on a distribution.
Unangenehme Wahrheiten werden so vertuscht. Die Machtverteilung wäre eine ganz andere, wenn sie sich nach der realen Demografie richtete, sagt die Soziologin. In diese Mythenbildung gehört auch das Kapitel Palästinenser. Das Rückkehrrecht der mehr als 400.000 palästinensischen Flüchtlinge im Libanon wird als Vorwand genommen, um die Palästinenser in recht- und staatenlosem Zustand zu halten.
Because we want them to maintain this right to return, saying, well, that is why we cannot have women.
Könnte eine Libanesin die Staatsbürgerschaft ihrem palästinensischen Ehemann und ihren Kindern weitergeben, würden über Nacht alle Palästinenser Libanesinnen heiraten. So sehen die Gespenster aus, die Patriarchen und Nationalisten an die Wand malen und für die Lina Abu Habib nur ein Wort hat: Rassismus. Wie es ist, als Libanesin einen Palästinenser zu lieben und zu heiraten, weiß Dina. Als ich meinen ersten Sohn gebar, war ich unglücklich, weil ich wusste, ich muss mich früh von ihm trennen. Um eine Zukunft zu haben, würde das Land verlassen müssen. Der Sohn möchte Arzt werden, keine Chance im Libanon. Er würde wegen seines Status nie eine Zulassung erhalten, sagt Dina. Er hat wie ein Flüchtling nur ein Laissez-passer, keinen Pass. Wir können zum Beispiel nie zusammen reisen, sagt seine libanesische Mutter Dina, die bei einem Fernsehsender arbeitet. Widersprüche sind ein Charakterzug des Zedernstaates und seiner Gesellschaft. In seiner Gesetzgebung werden sie zum Skandal.
What we have is a situation of schizophrenia, because you have a beautiful constitution.
Es ist schizophren, sagt Lina Abu Habib. Wir haben eine sehr gute Verfassung, aber parallel dazu haben wir einen Gesetzesrahmen aus dem Mittelalter.
Well, the constitution is based on the principle of equality among citizens. Not only this.
Die Verfassung gründet auf dem Prinzip der Gleichheit von Bürgerinnen und Bürgern. Der Libanon hat auch die internationalen Menschenrechtskonventionen unterschrieben. Doch das ist Theorie, denn in der Praxis gelten das libanesische Strafrecht, das Nationalitätsgesetz und die sage und schreibe 17 sogenannten religiösen Rechte, so viele wie es Konfessionsgruppen gibt im Libanon.
You know what it means when you have 17 religious laws, because the state does not have power over the family.
Im Bereich der Familie hat der Staat nichts zu regeln. Das unterliegt alles dem religiösen Recht, wenn es zu häuslicher Gewalt kommt zum Beispiel. Vergewaltigung in der Ehe ist erlaubt. Eine Libanesin kann auch kein Bankkonto für ihre Kinder eröffnen, ohne Erlaubnis ihres Mannes. Auch über das Sorgerecht entscheiden Priester oder Scheichs, sagt Lina Abu Habib. Weil jede Konfession ihre eigenen Regeln hat, führt dies zu total unterschiedlichem Recht unter den Frauen. Im Libanon gibt es heute gerade zwei Ministerinnen und im Parlament sitzen nur sehr wenige Frauen. Außerhalb der Menschen- und Frauenrechtsorganisationen ist das Bewusstsein unter den Libanesinnen erstaunlich klein. Image und Wirklichkeit klaffen weit auseinander, sagt die Soziologin.
Everybody is impressed by it. This image about Lebanon. But you know, this image, you know, modernity, the cars, etc.
Die libanesische Oberfläche beeindruckt viele, doch wenn man die teuren Geschäftsviertel von Beirut verlässt, in die Flüchtlingslage geht, aufs Land, in den armen Süden, dann ist man in einer anderen Zeitzone. Die sogenannte moderne Welt ist eine eng begrenzte. Und, fügt Lina Abu Habib ironisch an, Nachtclubs und Diskos sind ja nun auch nicht der Inbegriff der Befreiung der Frau.
You know, women in Lebanon are objectified in so many different ways, either by being looking super sexy or by being, you know, super covered or beaten or whatever. It's all objectification, isn't it?
Frauen im Libanon werden zu Objekten gemacht in vielerlei Hinsicht. Entweder sind sie super sexy oder sie sind super verschleiert oder sie werden geschlagen, sagt die Menschenrechtsaktivistin Lina Abu Habib.
Das war ein Echo-Dossier von Irene Meyer und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger und für die Nachrichten Thomas Kopf. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.